Deutschlandfunk, das war der Tag.
Kommt jetzt Bewegung in den festgefahrenen Machtkampf in Venezuela oder schlägt Präsident Maduro doch noch zu? Für den Moment jedenfalls hat er seinen Widersacher Juan Guaido unbehelligt wieder ins Land einreisen lassen. Dazu gleich Einschätzungen unserer Korrespondentin. Wir berichten außerdem über die groß angelegte Untersuchung, die die US-Demokraten heute gegen Donald Trump auf den Weg gebracht haben. Außerdem ein Gespräch mit dem Fraktionsvize der FDP im Bundestag, mit Stefan Thome, über die Pläne der Bundesregierung, deutschen Dschihadisten unter bestimmten Umständen den Pass abzunehmen. Am Mikrofon ist heute Jasper Barenberg. Nach anderthalb Wochen also ist Juan Guaido zurück in Venezuela. Das klingt unspektakulär, ist aber alles andere als selbstverständlich. Schließlich hatte ein Gericht eine Ausreisesperre gegen den selbsternannten Übergangspräsidenten verhängt. Schließlich läuft ein Ermittlungsverfahren gegen den Herausforderer von Nicolas Maduro, der zudem gesagt hätte, Guaido könne nicht einfach kommen und gehen. Und doch ist er nach anderthalb Wochen im Ausland heute in Caracas gelandet mit einem Linienflug. Ann-Kathrin Mellmann verfolgt die Entwicklung für uns. Frau Mellmann, wie müssen wir uns die Rückkehr von Guaido heute vorstellen?
Es war bis zum Schluss völlig unklar, ob er kommt, wann er kommt und wo er einreisen würde. Es gab dann viele Spekulationen, dass er wahrscheinlich über den Hauptstadtflughafen von Maiquetía einreisen würde. Und deswegen haben sich dann auch entsprechend ziemlich viele Leute dort versammelt. Da waren Journalisten, da waren Anhänger von Guaido und da war auch diplomatisches Personal, mehrere Botschafter der Länder, die Guaido als Übergangspräsidenten anerkennen, sind dorthin gegangen, wahrscheinlich auch, um ihnen so eine Art Geleitschutz zu geben. Und ja, dann irgendwann kam er durch die Glastür, schritt dort hindurch unter dem Jubel seiner Anhänger, bahnte sich den Weg und gab ein paar Statements ab für die dort wartenden Medienvertreter und sagte unter anderem eben auch, dass er dort als freier Mann eingereist ist. Später hat er dann auch noch zu Protokoll gegeben, dass die Beamten der Einwanderungsbehörde ihn wohl begrüßt hätten mit den Worten: Willkommen, Präsident. Das ist natürlich starke Symbolik an so einem Tag für ihn, weil das auch heißen kann natürlich, dass die Befehlskette schon in gewisser Weise durchbrochen ist und vielleicht nicht mehr alle Sicherheitskräfte auf Seiten der Regierung stehen.
Was will Juan Guaido jetzt als nächstes tun?
Er hat dann später auf einer Massenkundgebung in Caracas seine Forderungen wiederholt. Also er sagt ganz klar, er möchte, dass diese Regierung zurücktritt, die unrechtmäßige Machtergreifung beendet und dann faire, freie Wahlen veranstaltet werden können. Weil er aber auch weiß, dass es noch ein weiter Weg ist. Bis dorthin hat er erst einmal zu neuen Massenkundgebungen, Protestveranstaltungen aufgerufen, und zwar am kommenden Samstag. Das ist auch im Grunde im Moment das einzige Mittel, das er hat.
Er hat ja in den letzten Tagen in Südamerika um Unterstützung für seine Gegenregierung, sagen wir mal, geworben. In Brasilien war er, in Kolumbien, aber auch in Argentinien, Ecuador und Paraguay. Kann er sich denn auf die Unterstützung der Nachbarländer verlassen? Dass einige Botschafter heute am Flughafen waren, das spricht ja schon dafür.
Genau, das waren auch Botschafter europäischer Länder. Der deutsche Botschafter war zum Beispiel auch dabei, der französische, der spanische. Die Lima-Gruppe steht fast geschlossen hinter ihm, außer Mexiko. Mexiko schert da aus, und das sind einfach die wichtigsten Länder Lateinamerikas, die größten Länder. Es gibt einige, die nicht dabei sind, wie zum Beispiel Kuba und Nicaragua, die ihrerseits ganz stark abhängen von Öllieferungen durch die sozialistische Regierung in Caracas. Aber ich glaube, die Mehrheit der lateinamerikanischen Länder, die ist dann schon auf Guaidos Seiten, wobei die natürlich auch sehr zurückhaltend sind im Moment, was so Forderungen in Richtung sozialistische Regierung angeht. Also zum Beispiel beim Treffen der Lima-Gruppe in der vergangenen Woche, wo auch Mike Pence anwesend war, hat sich ganz klar gezeigt, dass doch da die Zurückhaltung das Gebot der Stunde zu sein scheint.
Nun hat Nicolas Maduro, der amtierende Präsident, also seinen Widersacher zunächst mal einreisen lassen. Können Sie sich vorstellen, dass er es doch noch wagen könnte, seinen Herausforderer verhaften zu lassen?
Das ist absolut vorstellbar, zumal er natürlich auch fürchten muss, an Glaubwürdigkeit zu verlieren, denn er hatte ja damit gedroht, gleich nachdem Guaido das Land verlassen hatte. Also irgendeine Art von Konsequenzen wird es wahrscheinlich geben. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass es eine Verhaftung ist. Also es gibt auch Informationen, dass sich das oberste Gericht in den nächsten Tagen wieder zusammensetzen wird und verkünden wird, welche Art von Ermittlungsergebnissen es dann schon gibt gegen Guaido und welche Maßnahmen möglicherweise gegen ihn ergriffen werden. Also da ist im Moment tatsächlich alles vorstellbar.
Informationen live von Ann-Kathrin Mellmann. Vielen Dank. Seit der Zwischenwahl im November haben die US-Demokraten wieder die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Seitdem warten alle einigermaßen gespannt darauf, wie die Opposition ihre neue Macht wohl nutzen wird, wie sie ihre Verantwortung wahrnehmen will, die Administration von Donald Trump zu kontrollieren. So steht es ja in der Verfassung. Jetzt beginnt sich der Nebel etwas zu lichten. Über den Justizausschuss starten die Demokraten eine umfassende Untersuchung. Mehr als 80 Personen, Behörden und Organisationen im Umfeld des Präsidenten sollen dafür Dokumente und Unterlagen herausgeben. Aus Washington berichtet für uns Jan Bösche.
Es geht um Präsident Trumps Arbeit im Weißen Haus, seine Wahlkampagnen und sein privates Unternehmen. Der Justizausschuss im Repräsentantenhaus forderte über 80 Leute auf, Dokumente zu schicken. Briefe gingen an Trumps Söhne, an Mitarbeiter der Trump-Organisation, von Trumps Wahlkampfteam und des Weißen Hauses. Der Ausschussvorsitzende Gerald Nadler sagte, es gehe um mögliche Justizbehinderung, Korruption und Machtmissbrauch. Es ist sehr deutlich, dass der Präsident die Justiz behindert hat. Hunderte Male hat er die Mueller-Untersuchung als Hexenjagd bezeichnet. Er hat FBI-Chef Comey gefeuert, um Ermittlungen zu stoppen. Er hat Zeugen öffentlich eingeschüchtert. Nadler sagte, Trump attackiere fast täglich die grundlegenden rechtlichen und ethischen Normen des Landes. Präsident Trump sagte zu der Frage nach Dokumenten, er kooperiere mit jedem. Es habe keine geheime Zusammenarbeit mit Russland gegeben, es sei alles falscher Alarm.
No collusion, it's all a hoax.
Bei den Kongresswahlen im Herbst hatten die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus errungen. Seitdem haben mehrere Ausschüsse bereits Untersuchungen gestartet. Der Justizausschuss spielt eine zentrale Rolle, weil er ein mögliches Amtsenthebungsverfahren anschieben müsste. Die demokratische Führung ist aber zögerlich, ein solches Verfahren zu starten und will erst einmal die laufenden Ermittlungen abwarten. Im Zentrum stehen die Untersuchungen des Sonderermittlers Mueller. Sein Bericht soll bald fertig sein, allerdings ist noch unklar, ob die Ergebnisse veröffentlicht werden. Die Ermittlungen im Kongress laufen dagegen weitgehend auf offener Bühne ab. Der republikanische Senator John Kennedy beklagte sich darum. Viele Abgeordnete wollen den Wahlkampf früh starten und alles tun, um dem Präsidenten zu schaden. Ich sage nicht, dass die Republikaner das im umgekehrten Fall nicht auch tun würden. Das ist eines der Probleme hier. Der Ausschussvorsitzende Nadler verteidigte die umfangreichen Ermittlungen. Das gehöre zu den Aufgaben seines Justizausschusses. Die über 80 angefragten Personen haben bis Mitte des Monats Zeit zu reagieren. Falls sie das nicht tun, können die Abgeordneten Strafen androhen.
Der Bericht von Jan Bösche. Wer neben der Deutschen einen zweiten Pass hat und ohne Genehmigung Soldat für diesen Staat wird, der verliert die deutsche Staatsangehörigkeit. Das gilt heute schon. Und im Koalitionsvertrag haben Union und SPD verabredet, dass diese Regel auch dann gelten soll, wenn jemand für eine ausländische Terrormiliz kämpft. Über Einzelheiten für einen solchen Passentzug haben sich die Koalitionspartner jetzt geeinigt, vor allem natürlich mit Blick auf den Umgang mit deutschen IS-Kämpfern. Aber es gibt Kritik, Verhalten aus den eigenen Reihen, schärfer aus denen der Opposition. Gudula Geuter.
Jetzt soll es ganz schnell gehen.
Ich bin mir mit meinem Kollegen Horst Seehofer einig, dass wir dieses konkrete Vorhaben zeitnah umsetzen werden.
So zitiert eine Sprecherin des Bundesjustizministeriums Katharina Barley. Dschihadisten, die neben der deutschen noch eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen, sollen die deutsche verlieren. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, auf den sich Innen- und Justizministerium jetzt geeinigt haben und den Regierungssprecher Steffen Seibert mit den Worten unterstützt.
Wir dürfen nicht vergessen, worum es geht. Es geht um die konkrete Beteiligung an Kampfhandlungen für eine Terrormiliz im Ausland.
Schon der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD sieht eine solche Regelung vor. Ein früherer Gesetzentwurf aus dem Bundesinnenministerium hatte allerdings sehr viel mehr als diese Frage regeln wollen. Teilweise tiefgehende Änderungen im Staatsangehörigkeitsrecht, auch bei Kindern oder Flüchtlingen. Das wollte die SPD-Politikerin Barley nicht mittragen. Zumindest für den Moment verzichtet Horst Seehofer nun auf diese weiteren Verschärfungen. Seine Sprecherin Eleonore Petermann nennt die Voraussetzungen, unter denen derjenige, der für eine Terrormiliz kämpft, die deutsche Staatsbürgerschaft verlieren soll.
Derjenige oder diejenige muss zwei Staatsangehörigkeiten haben, über 18 Jahre alt sein und die Regelung kann nur aus rechtsstaatlichen Gründen, aus verfassungsrechtlichen Gründen für die Zukunft gelten.
Das bedeutet, es geht um Doppelstaatler, die künftig für eine Terrormiliz kämpfen. All diejenigen, die derzeit in kurdischen Gefängnissen sitzen, sind nicht betroffen. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion Bernd Baumann wirft der Bundesregierung deshalb vor, sicherheitspolitisch zu versagen. Ministeriumssprecherin Petermann dagegen verteidigt er die Pläne.
Im Übrigen ist es schon ein Signal, dass nunmehr über Strafbarkeitsregelungen hinaus auch der Verlust der Staatsangehörigkeit droht, wenn man sich einer Terrormiliz anschließt. Also soll schon präventive Wirkung entfalten.
Auch die Grünen zeigen sich offen. Ihre Vorsitzende Annalena Baerbock warnte die Bundesregierung zwar davor, sich vor der Strafverfolgung derjenigen zu drücken, die jetzt Deutsche seien und Kriegsverbrechen begangen hätten. Der Verlust der Staatsbürgerschaft dürfe außerdem nur in absoluten Einzelfällen stattfinden. Dann aber lobte sie,
dass die Bundesregierung jetzt auf dem Weg ist, sich Einzelfälle anzuschauen, das analog zu der geltenden Rechtslage zu tun. Das ist der richtige Weg. Eingrenzung, weil klar ist auch, man kann Menschen nicht in die Staatenlosigkeit bringen, auch nicht Schwerstverbrecher, sondern dafür hat der Rechtsstaat andere Mittel und Wege.
Ganz anders die Linkspartei. Es gehe nun einmal um deutsche Staatsbürger, kritisiert etwa Gökay Akbulut. Innenminister Seehofer könne nicht auf der einen Seite bei Abschiebungen von anderen Staaten verlangen, ihre Bürger zurückzunehmen und sich auf der anderen Seite der Verantwortung für Deutsche entziehen.
Das ist eine Doppelmoral und das ist keine vernünftige Lösung dieser Problemlage.
Zumal Voraussetzung für den Verlust der Staatsangehörigkeit der konkrete Nachweis von Kampfhandlungen sei. Wie soll das gehen, fragt sie, wenn derjenige nicht von einem deutschen Gericht verurteilt werde.
Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Gudula Geuter. Und vor der Sendung hatte ich Gelegenheit, über das Thema mit dem FDP-Politiker Stefan Thome zu sprechen, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und Rechtsexperten der Liberalen im Bundestag. Er hat die Pläne der Regierung heute als Schaufensterpolitik kritisiert. Ich habe ihn zunächst gefragt, warum.
Die Regierung macht hier eine sehr intuitive Politik. Sie stellt das ins Schaufenster, sagt, wir werden IS-Kämpfern, die zwei Staatsangehörigkeiten haben, die Deutsche wegnehmen. Das ist eine Politik, die gefällt, die gut ankommt, die aber gar kein Problem löst. Denn wie viele Deutsche gehen denn noch künftig in IS-Gebiete, jetzt zu Zeiten, wo der IS besiegt zu sein scheint, jedenfalls die Kämpfe sich dem Ende entgegen neigen. Das Problem, das wir eigentlich lösen müssen, ist die Frage, was machen wir mit den vielen Deutschen, hunderte von Deutschen, darunter auch viele kleine Kinder im Alter von vom Neugeborenen bis zum 10-jährigen Kind, die noch in diesen Gebieten sind, die sich in Gefangenschaft von Kurden befinden, jetzt vielleicht auch dem Assad-Regime in die Hände fallen. Das sind die Probleme, die wir lösen müssen. Das Problem, das hier gelöst zu werden scheint, künftige Deutsche, die ins IS-Gebiet gehen, das Problem stellt sich gar nicht mehr.
Das heißt, Sie sagen, Ihr Vorwurf ist, die Bundesregierung würde da eine Scheinlösung präsentieren?
Die Regierung lenkt vor allem von den eigentlichen Problemen ab. Es ist unangenehm, sich mit der Frage zu beschäftigen, was machen wir mit den vielen Deutschen, die noch dort sind? Holen wir die zurück oder überlassen wir die ihrem Schicksal? Das ist eine unangenehme Frage.
Nun sagt Andrea Lindholz, die Vorsitzende im Bundestagsinnenausschuss, auch der rückwirkende Entzug bei Doppelstaatlern, also bei Menschen mit zwei Pässen, hält sie für grundsätzlich möglich. Sie bestreiten das.
Das sehe ich nicht als möglich an. Ich denke, dass es diesen Weg gar nicht gibt. Vor allem muss man ja eines sehen. Die Regierung versucht mit dieser Lösung, ein Problem einfach loszuwerden. Ja, zu sagen, wir bürgern die aus, dann sind das keine Deutschen mehr und wir sind das Problem los, was wir mit denen eigentlich machen wollen. Ein Problem loswerden und ein Problem lösen sind aber zwei völlig verschiedene Dinge. Und das ist das Problem, das sich hier stellt. Es ist also ein Ablenkungsmanöver. Man löst ein Problem nicht, man versucht es loszuwerden auf dem bequemsten Weg.
Und ich möchte auch mit Ihnen gleich noch sprechen über das, was Sie sich da in dieser Hinsicht vorstellen würden. Aber zu dem, was jetzt auf dem Tisch liegt, doch noch eine Frage. Wer ab jetzt für eine Terrormiliz, zum Beispiel für den sogenannten Islamischen Staat, kämpfen will, der weiß ab jetzt dann, oder wenn diese Regelung in Kraft treten sollte, möglicherweise verliert er dann die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Regierung verspricht sich davon so etwas wie eine präventive Wirkung, also eine Abschreckung für die Zukunft. Warum zählt nicht einmal das?
Man muss sich natürlich mit der Frage beschäftigen, was treibt eigentlich einen vor allem ja jungen Menschen an, es sind meistens junge Menschen, die sich diesen Kämpfen anschließen, was treibt einen jungen Menschen an, zum IS zu gehen? Das sind Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss, das sind Fragen auch von Integrationspolitik. Offenbar ist auch unsere Integrationspolitik nicht gelungen. Man muss sich diesen Fragen widmen. Aber einfach zu sagen, wenn ihr dahin geht, dann erkennen wir euch vielleicht die Staatsangehörigkeit ab, das ist eine sehr einfache plakative Lösung. Vor allem wird damit ein ganz neues Problem erzeugt. Wir haben zum einen es mit Menschen zu tun, deren erste Staatsangehörigkeit vielleicht eine ausländische ist, eine, sagen wir mal, arabische Staatsangehörigkeit und im Laufe ihres Lebens eine deutsche angenommen haben. Aber es gibt auch ganz andere Fälle, Menschen, die eigentlich Deutsche sind und dann im Zuge eines Irrweges noch eine zweite Staatsangehörigkeit, vielleicht die syrische, die irakische, angenommen haben. Das sind ganz andere Fälle, deren Familien, Eltern, Geschwister, Großeltern, vielleicht auch Kinder, Ehegatten sind hier in Deutschland. Sie haben eine deutsche Familie, deutschen Hintergrund und sind nur im Wege einer Irrleitung in die Fänge des IS geraten. Das ist ein ganz anderer Fall. Man müsste sich jeden Fall ganz genau anschauen und da einfach zu sagen, wir erkennen den ganz global, pauschal die deutsche Staatsbürgerschaft ab. Das ist eine zu einfache Lösung, ein unterkomplexes Vorgehen, eine unterkomplexe Lösung für ein sehr komplexes Problem.
Sie haben ja auch gesagt, Herr Thome, die Regierung versuche lediglich ein Problem loszuwerden und wähle dafür die falschen Mittel. Wir wissen alle, in der NS-Zeit wurden verfolgte Juden und Widerstandskämpfer ausgebürgert. Die DDR hat politische Oppositionelle ausgebürgert, ihnen den Pass entzogen. Kann es heute im Jahr 2019 überhaupt und grundsätzlich ein geeignetes Instrument sein im Kampf gegen die Feinde unserer Demokratie?
Also ich könnte mir eine bestimmte Konstellation vielleicht vorstellen, wenn jemand mit ausländischer Herkunft die deutsche Staatsangehörigkeit nur deshalb annimmt, um hier im Inland, in Deutschland, Straftaten, Terrorakte leichter, ungestörter vorbereiten oder durchführen oder ihn mitwirken zu können, dann wäre das ein Fall des Missbrauchs der Staatsangehörigkeit. Für so etwas, glaube ich, ist der Entzug der Staatsbürgerschaft durchaus eine Möglichkeit, wenn man sagt, das ist gar nicht eine Identifikation mit unserem Staatswesen, sondern das ist ein Fall des Missbrauches. Oder eben das Kämpfen in einer fremden Armee 28, Staatsangehörigkeitsgesetz. Wir haben solche Fälle schon, nur dieser Fall, wo jemand, der in Deutschland lebt, der Deutscher ist, ins Ausland geht, dort sich eine Terrormiliz anschließt und die Staatsangehörigkeit annimmt, das ist ein ganz, ganz anderer Fall. Und diesen Fall sehe ich hier nicht als geeignetes Instrument an, um diesen Weg zu gehen, den die Regierung einschlägt.
Wenn Sie sagen, dass die Regierung das Problem nicht loswerden kann, dann lassen Sie uns doch über das Problem sprechen. Also die zentrale Frage, wie umgehen mit gefangenen deutschen IS-Kämpfern. Sie haben ein paar Beispiele genannt. Es geht auch um Frauen, es geht auch um Kinder und um die heikle Frage, dass man ihnen ja auch die Beteiligung an konkreten Kampfhandlungen nachweisen muss. Also wie sollte Deutschland umgehen mit diesen Menschen?
Naja, wer sich einer Terrormiliz anschließt, begeht eine Straftat nach unserem Recht. Für die Aburteilung, die Verfolgung von Straftaten ist unser Strafrecht das richtige Instrument. Da gilt auch die Unschuldsvermutung, da haben Sie schon recht, aber das ist nun eben auch der mühsame Weg des Rechtsstaates, dass man Menschen eine Straftat auch nachweisen muss. Was soll denn ansonsten geschehen, wenn man einfach sagt, naja gut, auf Verdacht hin erkennen wir jemanden die Staatsbürgerschaft ab. Das ist doch eine Umgehung der filigranen Mittel des Strafrechts, auch eine Umgehung der Unschuldsvermutung. Was gilt denn da? Wie soll denn da die Wahrheitsfindung funktionieren? Gibt es da einen Rechtsweg? Oder soll einfach die Auswirkung auf Verdacht erfolgen? Wird der Einzelfall betrachtet? Wird die Schwere der Schuld betrachtet? All das sind Fragen, die hier gar nicht einfließen. Das ist nun einmal so, wer eine Straftat begeht, dem muss diese Straftat auch nachgewiesen werden, einfach auf Verdacht ihn auszubürgern, weil es vielleicht schwierig ist, eine Straftat nachzuweisen. Das ist zu einfach.
Also trägt Deutschland eine Verantwortung, diese Menschen zurückzuholen nach Deutschland und jetzt strafrechtlich zu verfolgen?
Das ist der gleiche Weg, den wir auch von anderen Ländern verlangen. Wenn ein Ausländer in Deutschland eine Straftat begeht, einen Terrorakt beispielsweise, erwarten auch wir von dem Herkunftsland, dass es seine Staatsangehörigen zurücknimmt. Und das gleiche erwarten auch andere Länder zu Recht von uns. Wie sollen denn wir von, ich sage einfach mal, Algerien, Tunesien, Ägypten verlangen künftig, dass diese Länder ihre Staatsangehörigen zurücknehmen, wenn wir es nicht mit unseren tun? Dann wird man uns zu Recht vorhalten, indem sie eure Leute auch nicht zurück. Also man muss immer überlegen, welche Wirkung hat das, was wir tun, auch für andere Fälle.
Und wenn die Beweislage schwierig ist, was ja durchaus vorkommen kann, dann muss man im Zweifel Menschen, die man trotzdem für gefährlich hält, rund um die Uhr bewachen.
wenn etwas nicht bewiesen werden kann, dann würde ich auch die Ausbürgerung für ein zu starkes Instrument halten. Ich kann doch nicht einfach jemanden einfach so ausbürgern, ohne zu wissen, hat er die Taten, die man ihm vorwirft, auch wirklich begangen. Das ist nun mal so, die Schuld muss schon nachgewiesen werden. Wenn das nicht gelingt, dann kann eine Verurteilung nicht erfolgen, aber dann kann ich doch auch eine Ausbürgerung nicht vornehmen.
Stefan Thome, der Fraktionsvize der Liberalen im Bundestag. Danke für dieses Gespräch, Herr Thome.
Ich danke Ihnen.
23 Uhr und gleich 30 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Hunderte Imame hat allein die staatliche türkische Religionsbehörde nach Deutschland entsandt. Oft sprechen sie kaum oder wenig Deutsch. Das gilt auch für andere ausländische Geistliche. Bisher sind Sprachkenntnisse eben keine Voraussetzung für die Einreise. Das wird schon lange kritisiert. Jetzt plant die Bundesregierung, dass künftig alle Geistliche Deutschkenntnisse nachweisen müssen. Die Einzelheiten im Bericht von Stefan Detjen.
Wir werden den radikalen Islam in Deutschland zurückdrängen. Wir erwarten, dass Imame aus dem Ausland Deutsch sprechen, heißt es im Koalitionsvertrag. Das Bundesinnenministerium arbeitet jetzt an einem Gesetzentwurf, der Deutschkenntnisse nicht nur als Erwartung formuliert, sondern zur Voraussetzung dafür machen soll, in Deutschland als Geistlicher tätig zu sein. Eleonore Petermann, Sprecherin von Innenminister Seehofer, weist Predigern eine Verantwortung für die Integration der Gläubigen in Deutschland zu.
Wir sind überzeugt, dass die Geistlichen diese wichtige integrative Aufgabe am besten entfalten können, wenn sie auch die deutsche Sprache sprechen und mit Deutschland und ihrer Kultur vertraut sind.
Anders als bei den Koalitionsverhandlungen ist man im Innenministerium inzwischen aber offenbar auch auf verfassungsrechtliche Hürden gestoßen. Eine Sprachpflicht nur für Imame würde wohl Gefahr laufen, spätestens vor dem Bundesverfassungsgericht als Diskriminierung von Muslimen gebrandmarkt zu werden. Das Bundesinnenministerium spricht deshalb nunmehr von Geistlichen.
Es soll nicht nur Imame betreffen, sondern Geistliche ganz generell.
In den Fokus gerieten damit auch die Kirchen. Zwar könnten etwa polnische Katholiken weiterhin Priester aus der Heimat in ihren deutschen Gemeinden anstellen, weil für sie die Arbeitnehmerfreizügigkeit der EU gilt. Aber, erklärt auch die Sprecherin des Innenministeriums,
es gibt auch katholische Priester aus Brasilien.
Die müssten dann in jedem Fall deutsche Sprachkenntnisse nachweisen, bevor sie in deutschen Gotteshäusern auf die Kanzel steigen dürfen. In muslimischen Gemeinden könnte die vom Innenministerium angestoßene Debatte derweil auf Gesprächsbedürfnisse stoßen. Erst vor wenigen Tagen hatte der größte Moscheenverband in Deutschland, die aus der Türkei gesteuerte DİTİB, angekündigt, neue Anstrengungen zur Anerkennung als Religionsgemeinschaft zu unternehmen. Im ZDF erklärte der neue DİTİB-Vorsitzende Kasim Türkmen Ende letzter Woche:
Unser erstes Ziel ist die Anerkennung als Religionsgemeinschaft.
Dini cemaat olma yolunda tıkanan süreçler var. Buralara tekrar müracaat edip
dazu möchten wir, dass unsere regionalen Vertreter mit den Länderregierungen erneut in einen Dialog eintreten und den Austausch vertiefen.
Türkmen selbst wäre von der im Innenministerium geplanten Regelung betroffen. Traditionell sind die DİTİB-Vorsitzenden in Deutschland zugleich türkische Staatsbeamte und selbst Imame. Im ZDF-Interview gestand Türkmen zu, dass deutsche Sprachkenntnisse gerade in seinem Spitzenamt in Deutschland nützlich wären.
Die Sprachkompetenz würde das vervollständigen, das gebe ich zu. Aber alles darauf zu reduzieren, ist nicht richtig.
Eine Vorschrift, die Türkmen und anderen Imamen, Priestern oder Rabbinern Deutschkenntnisse abverlangt, würde auch Änderungen der Beschäftigungsverordnung erfordern, für die das SPD-geführte Arbeitsministerium zuständig ist. Dort wollte man sich heute zum Vorstoß aus dem Hause Horst Seehofers nicht äußern. Die nötige Abstimmung in der Regierung scheint allenfalls ganz am Anfang zu stehen.
Informationen aus Berlin von Stefan Detjen. Gut möglich, dass wir in Brüssel gerade den Anfang vom Ende einer schwierigen Beziehung erleben. Kritik in der EU an Ungarns Regierungschef gab es reichlich und gibt es reichlich, und das seit Jahren. Zum ersten Mal aber muss sich Orbáns Fidesz-Partei wohl einer Abstimmung über den Rauswurf aus der konservativen Parteienfamilie EVP stellen. Genügend Anträge jedenfalls liegen vor. Damit reagieren die Kritiker vor allem auf die jüngste Anti-Migrationskampagne aus Budapest. Auch die EU-Kommission setzt sich jetzt zur Wehr, wie Bettina Klein berichtet.
This is an apple. Den Anfang machte seinerzeit unter anderem CNN. Bald nach Amtsübernahme von Donald Trump und seinem erkennbaren Angriff auf die Wahrheit schaltete der amerikanische Nachrichtensender seine Kampagne mit dem Apfel, der ein Apfel bleibe, auch wenn manche ihn Banane nennen und man vielleicht versucht sei, es irgendwann selbst zu glauben.
You might even start to believe that this is a banana. But it's not. This is an apple.
Facts First war damals die Überschrift. Facts Matter schreibt die EU-Kommission über ihre jüngst veröffentlichte Gegendarstellung zu Viktor Orbáns Kampagne, die sich gegen Jean-Claude Juncker und George Soros sowie die Politik der Kommission, insbesondere beim Thema Migration, richtet. Sie verdreht die Wahrheit und versucht, ein dunkles Bild zu zeichnen von einer geheimen Verschwörung für mehr Migration nach Europa, so Kommissionssprecherin Mina Andrejewa.
We agree that people deserve to know the truth, and the truth is the following.
Wir stimmen zu, dass die Menschen die Wahrheit verdienen. Und die Wahrheit ist folgende. Wir wollen nicht verpflichtende Quoten für Flüchtlinge von außerhalb der EU einführen. Diese waren und sind freiwillig. Im Unterschied zu den Asylsuchenden, die bereits in einem EU-Land angekommen sind und innerhalb der EU verteilt werden sollen, betont die Kommission. Die Einigung in der EU im Mehrheitsbeschluss hatte von Ungarn die Aufnahme von mehreren hundert dieser Menschen verlangt. Dem ist Ungarn niemals nachgekommen. Beispiel 2.
The Commission does not want to weaken member states' right to defend their borders, but in fact the EU supports national border protection.
Die Kommission will nicht das Recht der Staaten schwächen, ihre Grenzen zu sichern, sondern unterstützt tatsächlich nationalen Grenzschutz. Die Plakatkampagne gegen Juncker in Ungarn soll zwar Mitte des Monats beendet sein, danach aber werde man sich den Vizepräsidenten Franz Timmermans vornehmen, Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, kündigte Viktor Orbán inzwischen an. Für die Kommission macht das keinen Unterschied. Ob diese Kampagnen nun den Präsidenten oder den Vizepräsidenten angreifen oder irgendein anderes Mitglied unserer Institution, wir werden mit gleicher Stärke auf Unwahrheiten und irreführende Rhetorik reagieren und unsere Arbeit verteidigen, so Kommissionssprecher Skinas heute. Auch in den christdemokratischen Parteien Europas wächst inzwischen die Kritik am ungarischen Regierungschef und seiner Fidesz-Partei. Es mehren sich die Stimmen jener, die einen Ausschluss aus der EVP-Fraktion befürworten. Das nötige Quorum, um einen Ausschluss zu beantragen, ist erreicht. Die Entscheidung könnte am 20. März bei einer Sitzung des EVP-Präsidiums fallen. Die Wahrheit in alledem ist, es gibt keine Verschwörung, so der Kommissionssprecher heute.
The truth in all this is that there is no conspiracy. This is the truth. And as far as the Hungarian people, they deserve the facts.
Das ungarische Volk verdiene die Fakten und man sei immer bereit, sie zur Verfügung zu stellen.
Aus Brüssel berichtete Bettina Klein, 23 Uhr und 37 Minuten. Der Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Weitere Themen an diesem Montag jetzt im Überblick. Fast 10 Monate nach dem Umzug der US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem schließen die USA in Jerusalem auch ihr Generalkonsulat für die Palästinenser. Benjamin Hammer.
175 Jahre lang gab es in Jerusalem ein Generalkonsulat der Vereinigten Staaten. In den vergangenen Jahrzehnten, so sehen es manche, war es so etwas wie eine inoffizielle US-Botschaft für die Palästinenser. Doch nun verliert das historische Gebäude in der Nähe der Altstadt von Jerusalem seinen unabhängigen Status. In Zukunft wird es Teil der US-Botschaft von Israel, die sich seit 10 Monaten ebenfalls in Jerusalem befindet. Die Palästinenser hatten den Umzug der Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem scharf kritisiert, denn damit erkennen die USA Jerusalem als Israels Hauptstadt an, ohne dass sich Israel und die Palästinenser auf den Status der umstrittenen Stadt geeinigt haben. Das Verhältnis zwischen der US-Regierung und der Führung der Palästinenser ist auf einem Tiefpunkt. Seit mehr als einem Jahr weigern sich die Palästinenser, mit dem Team von Donald Trump auch nur zu sprechen, was sie mit dem Umzug der Botschaft nach Jerusalem begründen. Aus dem US-Außenministerium hieß es, die Zusammenlegung von Konsulat und Botschaft in Jerusalem habe keine politischen Hintergründe. Sie sei ein Teil weltweiter Bemühungen, die diplomatischen Dienste effizienter aufzustellen.
Was wusste die katholische Kirche über die Vernichtung der europäischen Juden in der NS-Zeit und was unternahm sie dagegen oder eben nicht? Seit Jahrzehnten streiten Historiker vor allem über die Rolle von Papst Pius XII. Während dieser Zeit. Papst Franziskus will jetzt die bisher oft geheimen Archive vollständig öffnen. Dazu Tassilo Forchheimer.
Ab dem 2. März des kommenden Jahres werden die Akten komplett zugänglich sein, so die Ankündigung des Papstes während einer Audienz für Mitarbeiter des Vatikanischen Geheimarchivs. Nachdem Benedikt XVI. Schon im Jahr 2006 die komplette Erschließung des Archivbestandes zu Pius XII. In Auftrag gegeben habe, sei nun zum Abschluss dieser Arbeiten der Moment gekommen, die Akten für die Forschung freizugeben. Die Kirche habe keine Angst vor der Geschichte, sagte Franziskus. Er sei sicher, dass ernsthafte und objektive historische Forschung das Handeln von Pius XII. Auf gerechte Weise beleuchten werde. Dieser habe das Schiff Petri in einem der dunkelsten Momente des 20. Jahrhunderts gesteuert. Nach wie vor offen ist die Frage, warum Pius XII. Die Judenverfolgung durch die Nationalsozialisten nicht lautstark kritisiert hat. Seine Befürworter interpretieren dies als Vorsichtsmaßnahme. Der Papst habe negative Konsequenzen für Katholiken befürchtet und lieber im verborgenen Leben gerettet. Kritiker, allen voran der deutsche Schriftsteller Rolf Hochhuth, hatten dem Papst, der sein Amt am Vorabend des Zweiten Weltkriegs angetreten hatte, dagegen christlichen Antijudaismus vorgeworfen. Bis heute herrscht beispielsweise in Rom eine große Verbitterung darüber, dass der Vatikan nach der deutschen Razzia im jüdischen Ghetto nicht lautstark gegen die Deportation römischer Bürger nach Auschwitz protestiert hat.
In Algerien protestieren Menschen auch weiter dagegen, dass Präsident Bouteflika für eine 5. Amtszeit kandidieren will. Einzelheiten dazu von Stefan Ehlert.
Abdelaziz Bouteflika hatte gestern seine Kandidatur für eine 5. Amtszeit beim Verfassungsrat offiziell einreichen lassen. Er kündigte an, er werde nach seiner Wahl vorgezogene Neuwahlen anstoßen und keine 5 Jahre im Amt bleiben. Das Schreiben wurde im Fernsehen verlesen. Darin hieß es außerdem, eine Nationalversammlung solle das politische System Algeriens reformieren. Bouteflika regiert seit 20 Jahren, ist schwer krank und zurzeit zur Behandlung in der Schweiz. Kritiker sehen in ihm eine Marionette seines Umfelds. Doch Algeriens Botschafter in Frankreich beteuerte heute in einem Interview, der 82-Jährige treffe wichtige Entscheidungen selbstständig. In den sozialen Netzwerken wird bereits für weitere Demonstrationen mobilisiert. Schon morgen, vor allem aber auch am kommenden Freitag. Außerdem kursieren Streikaufrufe.
In Estland hat die konservative Opposition die Parlamentswahlen gewonnen. Dazu Carsten Schmiester.
Die Esten haben ihre bisherige Regierungskoalition unter Ministerpräsident Jüri Ratas abgewählt. Dessen Zentrumspartei kam auf 23% der Stimmen. Die konservative Vaterlandpartei auf 11,4 und die Sozialdemokraten auf 9,8%. Gewinner der Wahl sind die liberal-konservative Reformpartei und die rechtspopulistische estnische konservative Volkspartei. Die Reformpartei mit ihrer Vorsitzenden Kaja Kallas holte 28,8% der Stimmen. Die Populisten verdoppelten ihr Ergebnis im Vergleich zu den vergangenen Wahlen und sind jetzt mit 17,8% die drittstärkste Kraft im Land. Obwohl Estland praktisch keine Flüchtlinge aufgenommen hat, hatten sie sich im Wahlkampf kritisch zur EU und besonders zu ihrer Einwanderungspolitik geäußert, allerdings die NATO-Mitgliedschaft und damit die Westbindung Estlands nicht in Frage gestellt. Die größten Stimmgewinne erzielten sie in ländlichen Gebieten, dort, wo vom wirtschaftlichen Aufschwung des Landes wenig zu spüren ist. Eine Zusammenarbeit mit ihnen hat Wahlsiegerin Kaja Kallas aber schon vor Beginn der nun anstehenden Koalitionsverhandlungen ausgeschlossen. Ansonsten sei sie für alle Varianten offen, auch für die Zusammenarbeit mit der bisher regierenden Zentrumspartei. Und zwar trotz bestehender Differenzen, vor allem in der Steuer-, Bildungs- und Einbürgerungspolitik.
Zur Entwicklung an den Finanzmärkten heute. In New York startete der Dow Jones Index erst mit Schwung in den Handel, gab dann aber im Laufe des Tages 1,5 Prozentpunkte ab. Ganz ähnlich heute die Entwicklung in Frankfurt, wie Viktor Goitka berichtet.
Kurz vor dem Ende des Handels, da taucht der DAX ab, rutscht in letzter Minute noch ins Minus, sogar unter die Marke von 11.600 Punkten. Der Handelsstreit hat dem deutschen Leitindex aufs Gemüt geschlagen. Noch am Morgen, da hatten Medien zwar berichtet, eine Einigung im Handelsstreit sei zum Greifen nahe, allein den Börsianern fehlte heute der Glauben. Auch weil Nachrichten aus China aufhorchen ließen. Die Finanzchefin des umstrittenen chinesischen Technikkonzerns Huawei hat die kanadische Regierung verklagt. Kanadische Behördenmitarbeiter hätten sich im Dezember bei ihrer Festnahme falsch verhalten. Was wie eine Randnotiz klingt, ist in Wahrheit aber mehr. Manche hier an der Börse glauben, dass die Huawei-Finanzchefin zum Verhandlungschip im Spiel um die Zölle geworden ist. Wenn China hier jetzt Druck macht, sei das eben genau kein gutes Zeichen für einen Handelsdeal. Auch die amerikanischen Aktienindizes starteten deshalb schwächer in die Woche und brachten Gegenwind für den DAX. Und auch die Autoindustrie hier in Deutschland setzte am Vorabend des Genfer Autosalons auch eher auf Selters statt Sekt. In den deutschen Autowerken dürfte die Produktion dieses Jahr sinken, so rechnete der Verband der Automobilindustrie heute vor. Das alles keine Stimmungspillen für den DAX. Der deutsche Leitindex schließt leicht im Minus bei 11.593 Punkten.
23 Uhr und inzwischen gleich 45 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Die Abschaffung der Zeitumstellung in Europa erweist sich mehr und mehr als ein Beispiel für ein Problem, das zunächst einfach aussieht, sich dann aber als viel komplizierter erweist als zunächst gedacht. Die Leute wollen das, also machen wir das. So hatte noch Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die EU-weite Umfrage kommentiert mit ihrem klaren Ergebnis. Aber den zuständigen Verkehrsministern ging das alles entschieden zu schnell. Jetzt machen die Abgeordneten im Europäischen Parlament, so gut es geht, Druck, wie Paul Vorreiter berichtet.
Im März 2021 soll es soweit sein. Das letzte Mal gemeinsam die Uhr umstellen. Für diesen Kompromissvorschlag hat der Verkehrsausschuss des EU-Parlaments in Brüssel gestimmt. Der fordert, dass die Mitgliedstaaten der EU-Kommission bis April 2020 mitteilen, in welcher Zeit sie dauerhaft bleiben wollen, also in der Sommer- oder in der Winterzeit. Zuvor haben schon 4 andere Gremien für das Ende der Zeitumstellung votiert. Voraussichtlich Ende März wird die Vollversammlung des Parlaments nochmal darüber abstimmen. Im vergangenen Jahr haben 4,6 Millionen Bürger an einer EU-Online-Abstimmung teilgenommen und mit großer Mehrheit für das Ende gestimmt. Eine große Anzahl der Teilnehmenden kam aus Deutschland.
Wenn die große Mehrheit der Bevölkerung sich für eine Sache einsetzt, dann braucht man schon sehr gute Gründe, um es anders zu machen. Deswegen habe ich immer die Position vertreten, dass man die Zeitumstellung abschaffen sollte,
sagt Peter Liese, CDU-Europaabgeordneter. Der Kompromissvorschlag war nötig geworden, weil der Zeitplan ins Wanken geraten ist. Wenn es nach der EU-Kommission gegangen wäre, würden die Staaten bereits in diesem März das letzte Mal gemeinsam an der Uhr drehen. Aber obwohl viele Länder gar nichts gegen ein Ende der Zeitumstellung haben, stellt sich die Frage, was danach kommen soll. Gemäß dem Plan der EU-Kommission kann jedes Land für sich entscheiden, in welcher Zeitzone es dauerhaft bleibt. Belgien könnte sich anders entscheiden als Deutschland rein theoretisch. Einen Flickenteppich verschiedener Zeitzonen wollen die Länder aber verhindern. Also, ewige Sommerzeit für alle? Dann würde es im Winter im Westen Frankreichs oder Spaniens erst am späten Morgen hell werden. Oder doch lieber ewige Winterzeit? Im Osten Polens wäre es im Sommer schon mitten in der Nacht taghell. Manche Länder haben sich noch gar nicht positioniert oder aber wollen den Status quo behalten. Im Rat hatte es zuletzt auch Forderungen nach einer Untersuchung der möglichen Folgen gegeben. Neben wirtschaftspolitischen Bedenken ist das Thema Zeitumstellung auch ein emotionales.
Sonnenschein ist gesund. Künstliches Licht hat nur 1% der heilenden Wirkung wie die Sonne selbst. Das wird hier alles unter den Tisch gekehrt, weil man nicht in der Lage ist, zweimal im Jahr um eine Stunde die Zeit zu ändern,
ließ der CDU-Europaabgeordnete Werner Langen wissen. Deutschland will nach Abschaffung der Zeitumstellung in der Sommerzeit bleiben. Manche Schlafforscher warnen allerdings vor den Folgen ewiger Sommerzeit, denn die bedeutet im Grunde eine Stunde früher aufstehen. Für Menschen, die ohnehin schon Schlafmangel haben, hieße das noch mehr Müdigkeit und damit steige das Risiko für Herz-Kreislauf- oder Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes.
Die Abschaffung der Zeitumstellung in Europa nur auf den ersten Blick eine einfache Angelegenheit, wie Paul Vorreiter berichtete. Die Mauer ist bald 30 Jahre weg. Milliarden an Zuschüssen sind in ostdeutsche Betriebe und ostdeutsche Regionen geflossen. Aber was hat das alles gebracht? Lange nicht so viel wie erhofft. Zu diesem Ergebnis jedenfalls kommen Wirtschaftsforscher in Halle. Ihre Einschätzungen haben sie heute in Berlin vorgestellt. Für uns war Panayotis Gavrilis dabei.
Die gute Nachricht, Deutschland hat sich im internationalen Vergleich in den 30 Jahren seit dem Mauerfall wirtschaftlich gut entwickelt. Aber innerhalb des Landes gibt es erhebliche Unterschiede. Zwischen Nord und Süd sind diese bei weitem nicht so groß wie zwischen Ost und West. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle. Die Wirtschaft in Ostdeutschland ist weniger produktiv, stellt der Präsident des IWH Reint Gropp fest.
Im Prozentsatz von Westdeutschland liegt Ostdeutschland immer noch bei nur rund 80% vom Westniveau.
Kein ostdeutsches Flächenland reicht an das westdeutsche Land mit der geringsten Produktivität heran, das Saarland. Es sei sogar so, dass
seit Ende der 90er Jahre Ostdeutschland in keinem Jahr ein höheres Wirtschaftswachstum aufzuweisen hatte als Westdeutschland mit der Ausnahme der Finanzkrise. Ohne ein höheres Wirtschaftswachstum wird die Konvergenz natürlich niemals stattfinden, wenn Ostdeutschland nicht schneller wächst.
Warum schneiden ostdeutsche Bundesländer so schlecht ab? Ein Grund könnte darin liegen, dass immerhin 93% der größten deutschen Unternehmen ihren Sitz im Westen haben. Aber, fügt Kropp hinzu, selbst zwischen Firmen, die gleich groß sind und in der gleichen Branche arbeiten, gibt es Unterschiede. Im Osten sind sie bis zu 20% weniger produktiv, sagt der Volkswirt.
Das heißt, die Erklärung für die Unterschiede in der Produktivität Ost und West liegen nicht nur oder sogar überwiegend nicht in der unterschiedlichen Größenstruktur in Ost und West, sondern liegen in Unterschieden in der Produktivität von gleich großen Betrieben.
Sind die Menschen im Osten dabei abgehängter als im Westen? Nein, sagt der IWH-Präsident. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern, zwischen Stadt und Land, seien im Westen wesentlich größer als im Osten.
Aus dieser Sicht haben ländliche Einwohner im Osten weniger Grund, sich vernachlässigt zu fühlen als im Westen.
Ostdeutschland habe zu sehr auf die Erhaltung von Industriearbeitsplätzen auf dem Land gesetzt, statt auf Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor, so Kropp weiter. Und
wir haben die Städte vernachlässigt. Wir hätten uns vielleicht mehr um die urbane Infrastruktur kümmern sollen, um diese neuen Dienstleistungsarbeitsplätze zu schaffen, als Industriearbeitsplätze auf dem Land zu erhalten, die am Ende doch dann abgebaut werden, weil eben die großen Trends in den Industrieländern alle dahin gehen, dass Industriearbeitsplätze eher verschwinden als neu geschaffen werden.
Der Osten müsse auch attraktiver werden für Fachkräfte aus dem Ausland.
Zuwanderung innerhalb der EU nach Westdeutschland war in den westdeutschen Flächenländern und auch in den westdeutschen Stadtstaaten deutlich höher als in Ostdeutschland. Und das erklärt zum Teil diese unterschiedlichen Entwicklungen im Arbeitsmarkt und führt natürlich direkt zu einer Schlussfolgerung, dass der Osten attraktiver werden muss. Und auch da hilft natürlich die politischen Entwicklungen zum Teil in Ostdeutschland nicht viel weiter.
Eine Studie von Wirtschaftsforschern in Halle, über die Panayotis Gavrilis berichtete. Gewaltige Zerstörungen lässt in den USA eine Serie von Wirbelstürmen zurück, die über den Südosten des Landes gezogen sind. Von rund einem halben Dutzend Tornados war die Rede, vor allem in Alabama, aber auch in Georgia. 20 Menschen starben, Thorsten Teichmann berichtet.
In Lee County im US-Bundesstaat Alabama stehen einige Bewohner im wörtlichen Sinne vor dem Nichts. Der Sturm hat Häuser förmlich bersten lassen. Alles, was wir seit 19 Jahren aufgebaut haben, ist weg. Weg im Nullkommanichts. Rettungskräfte haben noch einmal Schutt- und Trümmerhaufen im Gebiet durchsucht, in der Hoffnung, doch noch Überlebende zu finden, vielleicht aber auch weitere Tote. Wir konzentrieren uns darauf, Menschen unter dem Schutt zu finden. Wir haben immer noch Berichte über Vermisste. Der Sheriff von Lee County, Jay Jones, sagt, die Herausforderung sei schlicht die Menge an Trümmern, die dort liegen, wo einmal Häuser standen. Die Bilder der Zerstörung sind zumindest in diesem Gebiet beispiellos. Das tut mir weh. Ich liebe diesen Landkreis und es erschüttert mich, wenn ich sehe, welchen Schmerz die Menschen erleiden. Mindestens 2 Tornados mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Kilometer pro Stunde hatten einzelne Häuser in Lee County ganz zerstört, Dächer abgedeckt und Trümmer über hunderte Meter mitgeschleppt. Die Zahl der Toten könnte noch weiter steigen. Viele Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Auch im benachbarten Bundesstaat Georgia haben Stürme Menschen verletzt, Häuser beschädigt und Stromleitungen gekappt. In Alabama hatten Bewohner nach der ersten Sturmwarnung nur wenige Minuten Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen. Auch das erklärt womöglich die hohe Zahl der Todesopfer. In einigen Fällen sind ganze Familien ums Leben gekommen, erklärt der Gerichtsmediziner Bill Harris im Fernsehsender CNN.
We've had several families that have probably just lost everybody in that whole family.
Wir beginnen damit, die Leichen zu identifizieren, die geborgen worden sind. Später können wir hoffentlich die Opfer an Familien und Bestattungsunternehmen übergeben. Der Senator von Alabama, Doug Jones, beschreibt die betroffene Gegend im Fernsehsender CBS als ländlich. Das sind kleine Gebäude und Trailer, nur wenige haben Keller. Keller sind aber der typische Schutzraum bei Tornados in Alabama.
Es ist nicht das erste Mal, dass wir Dinge wie das sehen.
Jedes Frühjahr ziehen Stürme über den Südosten der USA. Im Jahr 2011 seien bei einer Serie von 60 Tornados mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen, so Senator Jones.
Thorsten Teichmann berichtete aus den USA und ins Studio gekommen ist Andreas Thiel, mitgebracht hat er die Presseschau.
Ein Karnevalsscherz der CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer über Toiletten für das dritte Geschlecht hat für Verärgerung gesorgt. Zum Beispiel beim Weserkurier aus Bremen. Tatsächlich ist die Bemerkung der CDU-Chefin peinigend, zotig und beleidigend, heißt es da. Nichts gegen politisch inkorrekte Witze, wenn jedoch eine hochrangige Parteifunktionärin, die als nächste Kanzlerin gehandelt wird, auf Krampf eine intersexuelle Minderheit schmäht, hat das ein Geschmäckle. Die Neue Osnabrücker Zeitung widerspricht. Es muss weiterhin in Deutschland erlaubt sein, mal mehr oder weniger gelungene Witze zu reißen, ohne dafür geteert und gefedert zu werden. Der Mannheimer Morgen schreibt, es lagen viele Fettnäpfchen auf ihrem Weg und sie hat sie alle gefunden. Natürlich möchte niemand, dass sich Kramp-Karrenbauer so weit verbiegt, bis sie Merkel II geworden ist. Aber deutlich mehr Sensibilität für ihre neue Rolle als CDU-Vorsitzende, und das ist immer auch die Kanzlerin in spe, sollte die Saarländerin dringend entwickeln. Die Rheinzeitung aus Koblenz meint, von den fastnachtsfernen Metropolen Hamburg und Berlin aus betrachtet, mögen die flapsigen Äußerungen von AKK einen Skandal wert sein. So monierte Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller von der SPD, hinter Humor stehe immer eine Haltung. Vor allem hinter Humorlosen steht eine Haltung, möchte man ihm entgegnen. Und der Reutlinger Generalanzeiger findet, man hätte die zugegebenermaßen ziemlich verunglückte Redepassage verhallen lassen können. Stattdessen nutzen nun allerlei Hüter der politischen Correctness und parteipolitische Süppchenkocher die Steilvorlage, erklettern die Palmen, kramen ihre Goldwagen hervor und tun so, als ginge es bei der Narretei der Christdemokratin um einen ernsthaften programmatisch-philosophischen Text. Hat Deutschland wirklich keine wichtigeren Probleme? Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe gehen auf die Pläne der Koalition ein, IS-Kämpfern die deutsche Staatsangehörigkeit zu entziehen. Die geplante Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts ist ganz offensichtlich nicht wirklich erforderlich. Sie ist vielmehr der scheinbar unendlichen Auseinandersetzung zwischen Union und SPD in der Regierung geschuldet. Der Berliner Tagesspiegel weist darauf hin, dass die geplante Neuregelung nur für zukünftige Fälle gilt. Das neue Gesetz mindert also nicht die Dimension des Problems, dass die Bundesrepublik demnächst Dutzende Dschihadisten zurücknehmen muss, die vermutlich nicht alle sofort in Untersuchungshaft gesteckt werden können. Für den Rechtsstaat wird es noch schwieriger, die Schutzgarantie für Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen. Und das Handelsblatt empfiehlt, es gibt in der Misere des Antiterrorkampfs keine gute Option, doch nach Abwägung der Schlechten ist eine geordnete Rückholaktion die beste. Zumal die Zahlen beherrschbar sind. Unter den insgesamt 3000 IS-Mitgliedern in den Lagern der Kurden sind etwa 40 deutsche Erwachsenen. Mit ihnen kann der deutsche Rechtsstaat fertig werden. Jedenfalls dann, wenn die Regierung die Sicherheitsbehörden nicht länger allein lässt.
Andreas Diehl mit der Presseschau am Ende dieser Sendung. Danke für Ihr Interesse. Kommen Sie gut durch die Nacht. Mein Name ist Jasper Barenberg.